Einen wunderschönen guten Tag oder gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr gerade einschaltet. Schön auf jeden Fall, dass ihr am Start seid bei Sandys Sprechstunde. Neue Ausgabe, wieder mit einem Interviewgast bei mir hier im Podcast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich weiß, ich sage das eigentlich jede Woche, aber es ist nun mal so. Und bei ihm ganz besonders, denn ich war Riesenfan. Ich bin's immer noch und ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich den überhaupt nochmal vors Mikro bekomme. Zumindest nicht mit einem neuen Album. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Harris ist nämlich bei mir. Er war mit Sido zusammen ja als deine Lieblingsrapper ultra erfolgreich, davor schon mit den Specialists. Und Sido, der war damals selbst großer Fan von Harris, als die sich kennengelernt haben. Und dann ging die Karriere von beiden so richtig los. Bei Sido bis heute, der war ja vor wenigen Wochen noch hier in Sandy Sprechstunde mein Gast. Und Harris, der hat halt einen Stopp eingelegt, ne? Das muss man schon so sagen. Der war gefühlt weg vom Fenster, zumindest was den Hip-Hop-Sound angeht. Über 10 Jahre lang gab es da auch kein Album und nix. Und jetzt ist er wieder da mit einer neuen Platte, die heißt Tight Eiter, ist am Freitag rausgekommen. Ich freue mich, dass Harris heute mein Gast ist. Schön, dass du da bist, hi.
Sandy, geht bei dir?
Ja, bei mir geht einiges, weil ich mich einfach freue, dass du am Start bist. Nach so vielen Jahren und vor allem auch nach so vielen Interviews, die wir halt damals miteinander hatten.
Erstmal danke, dass ich wieder mal bei dir sein darf. Ja. Sein kann und danke für deine Zeit. Und wie viele Interviews wir gemacht haben, habe ich echt keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir uns, wie wir eben gerade schon festgestellt haben, so um die 20 Jahre denn kennen und in den 20 Jahren bestimmt das ein oder andere Interview auf jeden Fall geführt haben.
Das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch, du warst auch ein paar Mal bei uns im Studio, auch teilweise mit einem DJ-Set.
Ja, auf jeden Fall.
Hatten wir auch schon irgendwie bei uns, als damals deine DJ-Karriere gestartet hat. Und vor allem haben wir festgestellt, das war damals wirklich schon so zu Specialist-Zeiten. Und das Witzige ist, wenn man jetzt Leuten, die vielleicht mit dir selber solo gar nicht so viel anfangen können, wenn man denen irgendwie sagt, sag mir mal die Crew und die Band, was hat er gemacht? Dann kommen natürlich gleich deine Lieblingsrapper. Aber dass es die Specialists schon vorher gab, das haben, glaube ich, viele heutzutage gar nicht mehr so auf dem Schirm, oder?
Nee, leider nicht. Aber ich meine, ist ja auch dann schon ein bisschen älter einfach. So, also ist das verständlich, glaube ich. Und ich meine, du wirst es kennen und die Leute, die halt dann irgendwie in den, ich sag jetzt mal, Ende 90er, Anfang 2000er schon Deutschrap gehört haben, die sind ja dann auch schon alle dann jetzt so um die 40. Und die meisten haben sich ja dann irgendwie, glaube ich, dann vom Deutschrap entfernt. Da gibt es dann noch ein paar Hardliner, die habe ich dann letztes Jahr zum Beispiel auf dem Splash gesehen. So, da gibt es dann noch ein paar, die waren dann sogar mit einer GBZ-Flagge, also dem Afrokopf, waren die sogar an ihrem Zeltplatz und ich hatte dann aufgelegt auf dem Splash und sind dann gekommen und waren voll geflasht, dass ich noch da bin auch und dass ich da halt dann mich unter die Leute tummel und so. Das war schon geil zu sehen, dass es noch so eine Hardliner gibt, die halt auch immer noch Deutschrap hören und Deutschrap feiern, weil es ja da nun mal eine gute Entwicklung auch gab.
Ja.
Auf jeden Fall fand ich, also ich finde es super, wie Deutschrap ankommt und es gibt so sehr gute, vielfältige Sachen von allen möglichen Kram und es gibt immer noch die alten Boom-Bap-Rapper und es gibt auch dann halt dementsprechende neue Boom-Bap-Rapper und dann gibt es halt die ganzen neuen Styles, weiß ich was, Trappish und keine Ahnung, Conscious und das gibt's auch alles, man muss es halt nur ein bisschen diggen und dann findet man da auf jeden Fall was.
Ich würde sagen, damit die Leute, die nicht mehr wissen, wie das damals alles so klang, auch mal einen kleinen Eindruck bekommen, hören wir mal in irgendeine alte Nummer rein von euch, von den Specialists. So eine alte GBZ-Nummer. Boah. Hast du irgendeine Idee, was wir da jetzt mal pumpen können, dass die Leute mal so einen ersten Eindruck bekommen, was das damals war?
Na, dann natürlich gleich den ersten Track, Afrokalypse.
Dann wollen wir das machen. Gibt es einen ganz kleinen Ausschnitt jetzt schon mal von Afrokalypse, diesem schönen Deutschrap-Klassiker von den Specialists, also von Harris und Dean, das waren die Specialists, und von Afrop als Feature-Gast. Krasse Nummer, die echt schon lange her ist. Wann kam das raus, Harris?
1998.
Krass lange her.
Voll.
Sehen, hören wirst oder hast du Spaß? Ich bin wie, wo, wann oder was mir passt. Ich bin von Hause aus natursteif, das heißt Teffer. Mit Afrop und ihm zusammen gebe ich euch jetzt Teffer. Juppen und Scheißchen rum wie Flabber, unsere Style sind so Baba.
Ich habe damals gerade so 99, 2000 habe ich angefangen mit der Radiosendung hier, mit der Sprechstunde. Überhaupt zu moderieren und ihr wart damals so mit die ersten Gäste. Die Specialists, Dean und du, was macht Dean Dawson eigentlich? Gibt's denn noch, macht der noch Musik irgendwie? Habt ihr noch Kontakt?
Keine Antwort, Alter. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben leider da Kontakt verloren, irgendwann mal vor Jahren und Berlin ist sehr, 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 sehr groß und wenn man halt so seinen Circle hat und seine Blase, dann löscht man sich halt einfach nicht über den Weg. so irgendwie. Und ja, jeder macht halt so sein Ding einfach. So. Ich weiß auch noch nicht mal, was er macht oder so. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ja. Es hat sich einfach auseinandergelebt. So.
Du hast auch vorhin diese GBZ-Zeiten angesprochen. GBZ, das stand für Gras, Becks und Zärtlichkeiten. Und ich weiß noch, damals war das irgendwie schon so ein bisschen, ach, verrucht und gefährlich. Und wenn ich das bei mir in der Radiosendung gespielt habe und dann hieß es, oh, der hat Gras gesagt und da geht's ums Kiffen und was weiß ich was und so. Wenn ich das mal so mit der heutigen Deutschrap-Musik vergleiche, ja, wo das so völlig normal ist, dass da irgendwie Purple Drank und Lean und MDMA und gekokst wird und was weiß ich was alles, das hat sich übel verändert irgendwie, ne? Also das ist so, ich möchte nicht sagen, das ist gesellschaftsfähig geworden, aber es ist irgendwie total anders als damals, ne? Was ich komisch finde eigentlich,
ja,
oder?
Ja, es ist schon gesellschaftsfähig geworden. Und was wir halt früher gemacht haben, wir haben es halt einfach direkt rausgesagt. Ich sag jetzt mal so Worte wie Kiffen einfach. Und ich sag jetzt mal, der normale deutsche Bürger, der weiß halt nicht, was Purple Drank ist. So.
Ja.
Das ist ja das, was womit wir früher einfach auch schon zu kämpfen hatten, womit jetzt heutzutage auch immer noch dieses Vorurteil von Deutschrap, ah, da wird so viel geflucht, da wird halt so viel über, ich sag jetzt mal, Nutten geredet oder halt Kiffen, Saufen. Und bei Englischen fällt es halt nicht so auf, weil das ist ja Englisch so, weißt du, da wird es halt so, das ist egal. Und wenn dann deutsche Rapper Purple Drank benutzen oder Lean, dann heißt es halt nicht, dass es denn, weiß ich was ist da drin, Codein oder irgend sowas. Die benennen es halt nicht beim Namen direkt, sondern reden um einen heißen Brei. Und darum ist es dann salonfähig geworden und halt radiotauglich, wenn dann einer davon redet, dass er sich in den siebten Himmel beamt oder leant. Weißt du, ich leane mich dann zurück und beam mich in den siebten Himmel. Dann weiß halt nicht einer, dass er sich da Hustensaft reinknallt, Alter, und ein bisschen Ketamin.
Ja. Ja. Ja, aber es macht's ja nicht ungefährlicher, ne? Also ich meine, wenn du überlegst.
Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall.
Zumal es ja wirklich so ist, das sind ja teilweise tatsächlich Substanzen, die sind ja hochgradig gefährlich und bringen ja Leute um. Ja, also über Gras kann man sich streiten, ja, da möchte ich jetzt gar keine Stellung zu beziehen. In ein paar Ländern ist legal, bei uns wird darüber diskutiert, aber wenn es dann wirklich in Richtung Medikamentenmissbrauch und was weiß ich was geht oder irgendwelche chemischen Drogen, die teilweise wirklich, wo du sterben kannst davon, dann hat das echt eine andere Qualität, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Was ist das?
Aber ist okay, man kann halt damit leben und man kann auch Sachen umschreiben, wie ich gerade gesagt habe, und dann ist es auch okay.
Wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst an die ganz alten Songs, die du gemacht hast, damals mit Sido oder GBZ, die Zeit, das waren ja teilweise schon inhaltlich heftige Sachen. Bereust du da manches oder hast du auch mal so richtig Ärger bekommen, dass da Leute gesagt haben, das kannst du so nicht machen? Auch wenn du jetzt mal so zurückblickst, ich meine, das ist ja mittlerweile, bist ja auch zweifacher Vater und so weiter und so fort, da sieht man Dinge ja anders.
Ja, ja. Nee, also ich habe so gesehen nie Ärger dafür bekommen. Mhm. Natürlich gibt es dann hin und da mal wieder so eine Diskussion oder einen Hinweis von wegen, ey, bist du dir überhaupt bewusst, so, du bist ein Vorbild oder so, also nach der Zeit natürlich, umso bekannter man wird, du bist ein Vorbild, so, versuch doch mal was anderes zu machen, aber jetzt Specialist, Lieblingsrapper oder ich auch Solo, ich habe ja in erster Linie nicht Musik gemacht für kleine Kids, sondern in erster Linie Musik für mich, für mein Umfeld, habe mein Umfeld wiedergespiegelt und ich war schon früher, bevor ich Kinder gehabt habe, habe ich gesagt, so, ey, wenn du nicht willst, dass deine Kinder sowas hören, dann mach deinen Job als Elternteil. Und das kann ich jetzt auch immer noch sagen, nachdem ich jetzt Kinder habe, die auch schon volljährig sind. So, ich weiß, dass meine Kinder damit gut umgehen können. Meine Kinder sind nicht so wie ich, auf jeden Fall. Die saufen nicht die ganze Zeit, die kiffen nicht die ganze Zeit. Ja, ich denke, dass ich einen guten Job mit der Mutter der Kinder gemacht habe, die dann halt auch aufzuklären, worum es denn halt teilweise auch in den Texten geht. So. Und ich sage jetzt nicht, dass alle Kinder, alle Eltern Versager sind, deren Kinder kiffen oder saufen und sich da wegschießen, um Himmels Willen. Aber ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht die Eltern dann trotzdem auch noch einen Job haben, einfach zu machen. Und den halt leider Gottes dann halt einfach dann nicht so nachgehen und dann halt lieber die Aufsicht den Erziehern oder Lehrern oder sowas dann überlassen oder dann halt die Schuld dann suchen in jeweiligen Künstlern, die Kinder dann halt hören.
Wir wollen jetzt mal eine erste Nummer von deinem neuen Album hören, bevor wir über das sprechen. Ich finde ja eine coole Nummer, weil sie einfach so ein bisschen, ich fast schon, oder ist das autobiografisch, Träumen, Track Nummer 7? Schon, oder? Das ist ja...
Ja, ist ne? Natürlich, ja klar. Ja. Auf jeden Fall ist Autobiografie, 100 Pro.
Ja.
Also wortwörtlich alles ist Autobiografie. biografisch, audiobiografisch, autobiografisch, ja.
Dann wollen wir doch da mal reinhören. Es gibt jetzt also wie immer hier in Sandy Sprechstunde nur einen kleinen Ausschnitt aus dem eigentlichen Song. Und wenn ihr den kompletten Song hören wollt, dann geht einfach mal auf die Playliste. Die heißt auch Sandy Sprechstunde, die gibt's bei Spotify und da könnt ihr dann diesen Song in voller Länge anhören und alle anderen Songs, die in unserer Radiosendung gelaufen sind, in der Sprechstunde bei Das Ding vom SWR, immer donnerstags 22 Uhr bis Mitternacht. Jetzt aber ein kleiner Ausschnitt von dem Track, über den wir gerade schon gesprochen haben. Träumen mit Latif von Harris.
Jeden Montag mit den Kids zur Kita. Sie kennen meine Stimme aus den Streets von FIFA und mein Gesicht von MTV und Viva. Gratis Nike Sneaker und George Clinton Feature. Zum Auflegen in die Playboy-Menschen mit dem Flieger. Egal, wo ich hingehe, ich komme immer wieder.
Also, Träumen, da hast du schon gesagt, das ist autobiografisch, audiobiografisch, der Track. Da hast du gesagt, du hast alles Mögliche schon an Jobs gemacht. Friedhofsjobs zum Beispiel. Das heißt, das hast du, was hast du da genau gemacht? jetzt wird's Markus Lanz-mäßig, ne? So, jetzt pack mal aus hier.
Ist voll geil. Ich hab halt damals gab es noch Sozialhilfe bekommen und dann musste man so praktisch so Art wie gemeinnützige Arbeit machen, damit man dann halt ein bisschen mehr Geld bekommt und da konnte man sich dann aussuchen, ob man dann halt zum Beispiel auf dem Friedhof arbeitet oder beim Amt für Inneres oder also alles, was so mit, was vom Sozialamt gestellt wurde, konnte man halt arbeiten, um sein Geld noch besser darzustellen. Das waren dann so 1-Euro-Jobs. Und ich habe mir halt den Friedhof ausgesucht, weil es so draußen in der Natur war. Man hat ja damals dann noch viel geraucht und so. Und draußen in der Natur einfach in der Sonne chillen und so. Und man hat sich da jetzt nicht totgearbeitet oder sowas. Und tatsächlich sind da bei diesem Job die ersten Songs vom ersten Specialist-Album entstanden. Wir hatten dann so einen Aufenthaltsraum in so einer kleinen Kapelle und da saß ich dann sogar damals mit Ferris MC, der hat dann damals bei mir gepennt zu Hause, da habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt sogar und dann bin ich mit Ferris dahin und wir haben dann da geraucht und gesoffen und haben dann da in der Kapelle den Song Faker geschrieben.
Also der ist auf dem Friedhof in der Kapelle entstanden.
Der ist auf dem Friedhof in der Kapelle teilweise entstanden, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es halt so eine zündende Line einfach, weil da wirklich alles angefangen hat und weil das Ding ist, wo ich jetzt den Job gemacht habe im Labor, da im Labor Berlin, jetzt während des Lockdowns, war tatsächlich jemand, der mit mir da in diesem Friedhof in der Kapelle gearbeitet hat und der war praktisch mein Vorarbeiter in dem Labor und der hat dann beim ersten Tag, wo ich in das Labor gekommen bin, gesagt hat, sag mal, du bist doch Harris, du bist doch dieser Harris, der jetzt so rappt und bla bla bla, du hast doch früher auf dem Friedhof gearbeitet, hast du nicht gesagt, so, du wirst mal richtig bekannt und wirst niemals arbeiten gehen? Und das war wieder die Zündung, dass ich gesagt habe, ich muss ein neues Album machen.
Ist das krass. Also jetzt hören wir erstmal, wenn du es erlaubst, in diese alte Nummer rein mit Ferris MC zusammen.
Ja, klar.
Und dann sprechen wir weiter. Das geht schon gut los hier. Ja, Harris ist bei uns am Start.
Ja. Doch wer glaubt immer noch, wir haben's nicht entdeckt. Was das Fake, was tief in euch drin steckt. Ohne Sinn und Zweck, im dummer Kummersumpf. Hier siegt Trumpf, nur leider haben wir ja den mit dem Bassdumpf, damit die Ohren Spiere stehen. Plus mehr Dezibel, denn Faker sind ratlos wie Armlose am Tisch mit nem Setkarten, also Mission Impossible. Ey Faker, seid mal still. Ey alle Faker, seid mal still, still, still. Zeile für Zeile und Wort für Wort.
So, also, so klingt Musik, die auf dem Friedhof entstanden ist, in der Kapelle. So, ja, wir müssen das hier jetzt ein bisschen aufdröseln. Dann, da werden wir gleich weiter drüber. Ich muss ein bisschen hin und her springen, weil ich habe mir noch so ein paar Lines aufgeschrieben aus der Träumennummer. Bist du wirklich zum Auflegen in die Playboy-Menschen mit dem Flieger eingeflogen worden oder wie, was war da los?
Ja, auf jeden Fall. Da gab es so einen Getränkehersteller aus Deutschland,
ja,
der dann versucht hat zu launchen in Amerika und die Release-Party von diesem Getränk war dann praktisch in der Playboy-Menschen. Und
okay,
dann sind wir eingeflogen worden und dann habe ich in der Playboy-Mansion aufgelegt.
Ist das wirklich so krass, wie man das sich vorgestellt hat, irgendwie, dass da alle nackt rumlaufen und jeder hat Sex mit jedem und was weiß ich was? Oder ist das im Endeffekt nur eine Location? So.
Also zu der Zeit, wo ich dann da war, konnte man halt einfach die Playboy-Mansion mieten und halt einfach Partys drin machen.
Okay.
Tatsächlich waren denn da wirklich die ganzen Playboy-Bunnies, die sind da wirklich rumgerannt. Wenn man rumgelaufen ist und da in die Grotte gegangen ist, dann waren da halt auch Mädels, die waren auch natürlich leicht bekleidet. Und tatsächlich sind da auch Bräute rumgerannt, wo ich erst im Nachhinein mitbekommen habe, dass die nackt waren, weil die hatten so ganz krasses Bodypainting.
Oh, okay.
Das sah halt aus wie Anzüge und erst im Nachhinein auf Fotos, so die ich dann mit den mit denen gemacht habe, habe ich gepeilt, dass die Frau nackt ist eigentlich, also dass das wirklich so Bodypainting ist. Und naja, ich vom Ding her, also ob das krass ist, natürlich so, du denkst dir so, ey, du bist jetzt hier gerade in der Playboy-Mansion und da fahren die Autos vor und dann sind da halt schon Celebrities, ich weiß noch, Truth Hurts war damals da, aus Deutschland war dann Tomek hat auch aufgelegt, glaube ich, dann war dieser Ex-Mann von Pamela Anderson, der war auch da und Scotty hat zum Beispiel da ein Bild gemalt, dann zu der Zeit noch, Sido war dabei, ich bin mit Sido damals und unseren Frauen sind wir damals da hingefahren. Rata war damals auch da. Da war er noch nicht Rata. Da kam, hat gerade seinen ersten Release gehabt oder sowas. Also man kannte ihn noch nicht so als den Big Baba, der er jetzt halt ist.
Ja.
Also da habe ich Rata zum Beispiel das erste Mal kennengelernt. Das war schon geil, auf jeden Fall.
Ja, gut, ihr hattet die Frauen dabei, deshalb ist ja nicht aufgefallen, dass die anderen nackt waren. Das war ja ein Kompliment, oder? Muss man ja schon so sagen. Ja,
natürlich.
Oder? Ja. Ja, klar. Ja, ist so. Kann ich absolut verstehen. So, jetzt müssen wir aber über die neue Platte sprechen. Also, dir ist diese Idee, weil es ist ja auffällig. Ich meine, wie lange hast du kein Album rausgebracht? 10, 12 Jahre? Ne? Sowas, oder?
Genau. Also, es war denn, das letzte Album war 2010 und das Album habe ich Ende 2020 zu Ende gemacht und hatte dann jetzt ein paar Komplikationen. Mhm. Und durch Lockdown haben die Labels nicht so funktioniert und deswegen kam das jetzt dann praktisch 12 Jahre später raus.
Okay, also das kam, so ein paar Songs waren tatsächlich damals kurz nachher schon fertig oder sind die irgendwie im Lockdown entstanden oder wie war das?
Ja, Blut zum Beispiel ist schon 2016 oder 17 fertig gewesen, würde ich sagen. Und dann so ich hatte dann schon Songs auch zwischendurch gemacht, die haben es aber nicht aufs Album geschafft. Also ich habe schon viele weitere Songs auch im Lauf fürs nächste Album eigentlich. Aber tatsächlich ist der Großteil denn 2020 entstanden.
Würdest du jetzt sagen, gerade so die Songs, die vor der Pandemie entstanden sind, da musste man irgendwie inhaltlich nochmal irgendwie rangehen oder so, weil die Welt sich ja komplett verändert hat, oder konntest du die trotzdem einfach so aufs Album packen?
Die sind einfach so, wie die sind. Mhm.
Welche Nummer sollen wir denn jetzt mal spielen oder was würdest du sagen, wo sollen wir jetzt nochmal reinhören, damit wir nochmal so einen perfekten Eindruck haben von der Platte? Was ist dir wichtig, welches Lied?
Also richtig wichtig ist mir auf jeden Fall Ich will raus, weil das ist so, unbewusst war das so ein Song, den ich in mir rumgetragen habe, der die damalige Situation bei mir gut beschrieben hat, dass ich so Ohnmacht hatte und mich verloren habe in Drogen und Alkohol und ich hatte eine sehr toxische Beziehung zu der Zeit. Ich habe Insolvenz angemeldet und es war alles sehr schwer, aber eigentlich ging es mir voll gut. So, mir ging es eigentlich voll gut, dachte ich zumindest, und habe dann erst im Nachhinein gemerkt, was der Song eigentlich versucht hat, bei mir rauszukitzeln. So. Also mir war nicht bewusst, was ich da geschrieben habe. Ich dachte einfach, ich schreibe einfach einen guten Song. Und als ich dann so meinen Breakdown hatte, auf jeden Fall, wo ich ja dann gesagt habe, okay, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich nehme keine Drogen mehr und habe mich mit mir selber beschäftigt und bin nach Mexiko gegangen und habe mir den Song dann ein paar Mal reingehört und dann war so, ey krass, mein Unterbewusstsein hat diesen Song praktisch geschrieben, ohne dass ich bewusst wusste, was ich eigentlich da schreibe, dass es mir eigentlich voll schlecht ging und dass ich versuche auszubrechen aus irgendwas.
Dann wollen wir da mal reinhören. Track Nummer 14, Ich muss raus, so heißt die Nummer, mit Peter Fox zusammen übrigens. Und ich finde das richtig gut, dass es immer mehr Artists gibt, die eigentlich früher tatsächlich nur dafür bekannt waren, die ganze Zeit zu saufen, Drogen zu nehmen, was weiß ich was. Und jetzt dann irgendwann gemerkt haben, es geht ohne, es muss ohne gehen und es ist besser ohne. Und das hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mit Sido bei uns hier im Interview, als er da quasi seine große Beichte abgelegt hat und über die Entzugsklinik gesprochen hat. Könnt ihr euch auch nochmal anhören, zum Beispiel im Podcast in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt, ist dann die Sprechstunde mit Sido. Oder eben jetzt Harris, der heute unser Gast ist, der auch seit über anderthalb Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt und dem es scheinbar deutlich besser geht damit. Sprechen wir gleich drüber. Heute Harris bei uns im Interview hier ist. Ich muss raus. Peter Fox und Harris. Auch wieder kleinen Ausschnitt hier im Podcast, kompletten Song auf unserer Spotify-Playlist.
Ich will raus.
Du hast gerade schon gesagt, Zeit in Mexiko. Ich habe dich auch auf einer mexikanischen Handynummer angerufen. Das hat mich sehr gewundert. Also, das heißt, ja, ich habe schon gedacht, das ist schon wieder so ein typisches Harris-Ding irgendwie so, ne? Da irgendwie kriegst du eine neue Handynummer von dem und dann auf einmal siehst du irgendwie +52. Was ist das denn? Erstmal gegoogelt, so, okay, du kommst in Mexiko raus. What the fuck? Was? Ja. Also, das war jetzt einfach, um Kopf frei zu kriegen oder was? Oder wie war das bei dir?
Ich hatte dann halt, wie gesagt, so meinen kleinen Breakdown, denn Ende 2021 und musste mir dann erstmal bewusst werden, was will ich überhaupt, wo will ich hin, was mache ich überhaupt, ist das dann mich selber in Frage gestellt auch und so. Ich habe mich ein bisschen verloren einfach so auf meinem Weg irgendwie und dachte mir, ich brauche halt einfach mal eine Zeit für mich alleine so und bin halt dann alleine einfach nach Mexiko. Ich hatte dann einen Kumpel da, der war schon 1,5 Jahre da und ich habe mir dann da einfach so ein kleines Apartment genommen und bin einfach die meiste Zeit für mich alleine gewesen einfach. So, und bin spazieren gegangen, ich habe Sport gemacht, also sehr viel Sport gemacht eigentlich. Aha. Und bin dann einfach zum Strand und saß allein am Strand, bin allein ins Meer. Ich bin ab und zu mal zu so ein paar Zenoten gegangen. Das sind diese Berghöhlen, also nicht Berghöhlen, sondern Höhlen mit Unterwasser und so. Und habe mich einfach so von der Natur treiben lassen und habe Freunde sind immer wieder gekommen. Also viele DJs haben dann da gespielt, mit denen habe ich gechillt. Einer zum Beispiel, der war öfters da, das war dann Kid Simius. Da von Green Berlin, wir haben dann immer so Taco-Wettessen gemacht, mit so, wer die schärfste Soße essen kann und so. Da einfach mal so ein bisschen befreiend gewesen, so den Kopf frei zu bekommen.
Aber mit der mexikanischen Rap-Szene hattest du da gar nichts zu tun irgendwie, oder?
Nein, überhaupt nicht, gar nichts. Ich habe dann durch Zufall dann angefangen aufzulegen auch, weil natürlich geht dann rum irgendwie so ein bisschen so, ey, hier, der Typ kommt aus Berlin, bla, und dann habe ich so schon in ein, zwei Clubs dann gespielt. Da gab es dann so eine Location, Radio Tulum heißt es. Das ist dann sogar von der Deutschen bewirtschaftet oder keine Ahnung, der gehört das mit ihrem Mann. Und da habe ich dann auch aufgelegt, da habe ich dann auch rumgehangen, weil da viele Deutsche waren und so. Das war dann genau in der Straße auch, wo ich gewohnt habe. Das war schon cool. Also es war halt einfach andere Leute kennenlernen, einfach ein bisschen raus aus dem Alltag, den man hier in Deutschland dann hatte und ein bisschen für sich. Und es war halt einfach sehr gut, auf jeden Fall einfach mal alleine zu sein.
Ja.
Ich kann sehr gut mit mir alleine sein.
Ich finde das tatsächlich auch geil, also gerade wenn du irgendwie so im Ausland bist oder so. Ich war eine Zeit lang dann irgendwie in Hongkong und fand das fett irgendwie, also alleine, weil jeder hat danach gesagt, ey, wie alleine, du musst doch jemand mitnehmen und was weiß ich. Und ich habe irgendwie gesagt, es war gerade geil irgendwie, bist niemand Rechenschaft schuldig, warum machst du das, wohin gehst du, was weiß ich, weißt du?
Ja, genau. Es war cool, dass ich so meinen Kumpel da hatte und man hat sich dann getroffen, ich wusste, wo ich den finde, so. Und der wusste, wo er mich findet. Ich bin halt morgens einfach zum Sport. Dann habe ich was gegessen und dann fahre ich mit dem Fahrrad rum oder mit meinem Moped oder ich gehe zu dem einen Strand oder ich gehe in den Dschungel oder ich gehe zu dem anderen Strand so. Und dann hat man sich mal halt geschrieben. Und ich hatte halt schon vorher WhatsApp und alles Mögliche gelöscht einfach. Und deswegen, das war dann so in Mexiko, weil ich habe mir dann natürlich eine Nummer geholt, aber SMS hat dann gekostet praktisch, so normale Nachrichten. Also war ich gezwungen, mir wieder WhatsApp zu machen und hatte das aber nur für die Kontakte, die ich natürlich dann in Mexiko hatte, was jetzt nicht viele waren. Das war halt ein Kumpel oder dann halt hin und wieder dann ein DJ-Kollege, der aus Deutschland da war. Ein anderer DJ-Kollege war auch da hier, DJ Passion. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Aus Stuttgart.
Der kommt ja aus
Passion.
Der war dann als Nine Toes, aber dann da.
Ja.
Mit dem habe ich auch sehr viel rumgehangen. Das waren so meine zwei Bezugspunkte eigentlich, die ich denn da hatte. Aber der hatte natürlich auch zu tun. Der ist dann auch immer wieder zwischendurch weggeflogen, weil er Gigs hatte. Und so war das dann eigentlich ziemlich cool. Und eigentlich wollte ich nur 2-3 Wochen da bleiben. Und dann am Tag meines Abfluges kam dann auf einmal von der, ich glaube, Eurowings, Lufthansa oder so, dass ich mein Ticket umbuchen kann auf unbestimmte Zeit. Einfach.
Okay.
Und dann habe ich einfach gesagt so, okay, ey, weißt du was, ich gehe einfach Mitte März erst wieder zurück.
Ja.
Und dann war ich da ganzen Januar, ganze Februar und dann noch den halben März dann da und bin dann zurückgekommen und dann war hier auch wieder Sonne. So, das war dann eigentlich sehr cool.
Harris spricht also über seine Zeit in Mexiko und wie er so langsam zu sich selbst gefunden hat. Das freut mich auf jeden Fall. Wir werden aber gleich auf jeden Fall auch noch über das neue Album sprechen, über Tide Alter, wo so viele coole Features drauf sind. Curly ist mit drauf, Yuma, Greenie, Sido, Bossa, Pete Boateng, Peter Fox, haben wir ja schon gehört, Larry ist mit drauf, aber auch Masimoto, da habe ich mich auch drauf gefreut. Ausschnitt hören wir uns mal kurz an. Ich kriege nie genug, heißt die Nummer, ist Track Nummer 3 auf der Platte.
Ich kriege nie genug. Mama, sieh, dieser Joint ist viel zu blut. Papierflieger gebucht. Wenn ich Kohle brauch, schreib ich ein Liebeslied und gut. Ich bin echt, sitz am Stammtisch. 12 Bier und 6 Packung Crunchips. Rauch mich fett, nenn mich Masi Atlantis. Der Spiegel vor.
Wir haben in Ich kriege nie genug reingehört. Track Nummer 3 ist das vom neuen Album von Tide Alter. Von Harris mit Masimoto zusammen, das ist auch so, Masimoto, ich glaube, letzte Platte auch irgendwie 4-5 Jahre her gewesen, ne? Kommt da irgendwie was, weißt du da irgendwas? Weil das Album wurde ja von Green Berlin produziert, ne?
Ja, ja, klar, natürlich. Also Nobody's Face hat viel gemacht und Ben DMA ist halt der Hauptproduzent davon gewesen und alles, was da so im Studio bei Green Berlin war, hatte so irgendwie ein bisschen die Finger drin, auch die 2-4-5er Jungs, die haben ja einen Beat gemacht, der Track mit meinem Sohn zusammen und Stereo hat zum Beispiel Blut ein bisschen besser gemacht, so, und ja, da war schon viel dabei und Masimoto ist dann halt ab und zu natürlich da gewesen, so, der kam dann halt mal zwischendurch durchgeflogen und dann war so, ey, willst du nicht darauf springen? Und der war dann natürlich wie, ich kriege nie genug, weil ich kriege nie genug vom Sport, und dann meinte Masi dann halt so, ey, weißt du was, du weißt schon, wovon ich nie genug kriege, und ich so, nee, dann mach doch, und dann hat er halt darauf geknallt, so. Und ob der jetzt ein neues Album macht oder so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Du hast jetzt schon ganz oft das Wort Sport in den Mund genommen und ich durfte dich erst jetzt anrufen, weil es hieß, du hast einen ganz wichtigen, für deinen Alltag wichtigen Sporttermin. Das heißt was?
Ja, jetzt war ich gerade beim Jiu-Jitsu.
Okay.
Und das ist so eine, also Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist eine geile Kampfsportart, wo man versucht, jemanden außer Gefecht zu setzen, indem man ihm den Arm umdreht oder versucht irgendwie, ja, man nennt es gerne die hohe Kunst, den Klamotten zu falten mit dem Menschen noch drin. Oder ich nenne es auch gerne Körperschach, weil du halt versuchst halt, wie gesagt, jemanden den Arm umzudrehen oder zu würgen. Also es ist kein Schlagen und kein Treten erlaubt und es ist sehr gut für die Konzentration auf jeden Fall. Es ist sehr gut, um abzuschalten. Du legst halt einfach vom Alltag bestimmte Sachen ab, weil du halt hörst, was dein Professor da versucht dir zu erzählen, und es geht nicht so wirklich darum, jemanden kaputt zu schlagen oder kaputt zu machen, sondern eher zu erkennen, wann man halt auch mal aufhört oder so. Also mir gibt es sehr viel und ich mache das 2-3 Mal die Woche und deswegen war das so. Und das ist halt, für mich sind das so Prioritäten, die ich halt habe, einfach so, und da kommt halt auch nichts dran vorbei oder außer natürlich meine Kinder oder so, wenn jetzt da irgendwas ist, so, dann würde ich das natürlich nicht machen. Und in Einzelfällen so, ich kann das natürlich schieben, aber ich habe so mein BJJ ist halt dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstags, und wenn da jetzt nicht irgendwas super krasses, wichtiges ist, so, dann behalte ich das auch bei einfach, weil ich das einfach für mich einfach als Priorität sehe, dass ich das mache.
Also ich glaube, wenn du mir jetzt vor 20 Jahren erzählt hättest, dass der Typ, den man eigentlich nur vom Saufen und Kiffen und gute Hip-Hop-Jams feiern kennt, dass der irgendwann mal in mexikanische Höhlen geht zum Runterkommen, zum fast schon meditationsmäßig und für die Selbstkontrolle asiatische Kampfsportarten macht, das hätte ich dir nie geglaubt irgendwie. Das ist, also.
Ich hätte es mir auch nicht geglaubt.
Also das hat sich bei dir schon so verändert. Also es war nicht so, dass du schon immer so warst und halt ein anderes Image gelebt hast, oder?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe das irgendwie im Zuge, das war so 2009, war ich mit Sido auf Tour und ich war ja eigentlich immer dafür bekannt, was du gerade meintest, mit Hip-Hop-Jams, lange gerappt, lange Shows gemacht, so 2-3 Stunden und danach dann immer noch voller Elan und wollte wissen, was geht. Und dann war ich 2009 mit Sido auf Tour und habe irgendwie 2-3 Songs in seiner Show gemacht und habe danach fast ein Sauerstoffzelt gebraucht und war so, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen was ändern, und hatte mir damals im Zuge dessen einen Personal Trainer gesucht und der hat mich dann ab 2009 trainiert. Da hört man dann auch schon auf dem Album Der Mann im Haus, hört man schon so Skits, wie ich halt sportlich aktiv werde, und auch in dem Video von dem einen Song sieht man das dann, dass ich da sportlich aktiv geworden bin, und habe das dann einfach jahrelang durchgezogen, bis ich dann irgendwie 2015 oder 16 bin ich dann gewechselt zum CrossFit und habe das dann die ganze Zeit gemacht. Also ich war sehr viel mit CrossFit unterwegs und vom CrossFit aus bin ich dann zum BJJ, beziehungsweise zwischendurch war ich so 2-3 Mal in Thailand und habe Muay Thai gemacht, also Thai-Boxen. Und Thai-Boxen habe ich dann probiert, hier in Berlin zu machen, und das hat mir aber keinen Spaß gemacht. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ey, komm mal zum BJJ, also zum Brazilian Jiu-Jitsu. Mhm. Und das habe ich dann ja, kurz vor Lockdown eigentlich angefangen schon. Und dann ging es natürlich im Lockdown nicht, weil es halt sehr, sehr körperbetont ist. Also du liegst praktisch die ganze Zeit auf jemanden drauf oder liegst unter jemanden drunter die meiste Zeit. Also hast du dann, sage ich jetzt mal, du atmest jemanden wirklich regelrecht ins Ohr oder ins Gesicht. Hm. Und ich glaube, deswegen war das dann halt einfach nicht gegeben, dass man diese Sportart dann wirklich ausführen konnte. Und bin dann halt viel beim CrossFit weitergeblieben, weil man das halt auch alleine einfach draußen im Park machen konnte. So sind auch die Treppen des Todes zum Beispiel entstanden, die ich ja jeden Freitag mache. Und bin jetzt seit 6 Monaten erst wieder regelmäßig dabei, dieses Jiu-Jitsu zu machen.
So, jetzt haben wir schon so viel über Sido gesprochen. Wir wollen jetzt mal ganz kurz reinhören in diesen Song mit Sido zusammen. Mit den Jungs ist natürlich die Nummer, auf die sich die Fans am meisten gefreut haben. Quasi das Comeback von deine Lieblingsrapper. Nummer klingt so.
Bruder, bitte laber mich nicht voll mit dem, was du machst. Ich hab ein Tattoo auf meinem Bauch, denn ich bin Tupac. Obwohl der Louis Stormer wieder mittags für mich zumacht, fühlt das Leben sich so an, als wäre ich in U-Haft. Ich sitz im Privatjet mit den Jungs um 6 Uhr morgens. Egal wohin, ob Sache weg von meinen Sorgen. Ich bin am Fliegen, doch das
mit den Jungs, mit Sido zusammen und mit Bossa. Ja, Sido und Harris, deine Lieblingsrapper, das war natürlich schon so eine Ära. Ihr habt, euer Album ist ganz knapp an Platz Nummer 1 vorbeigeschrammt damals in den deutschen Albumcharts. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich glaube, die bekannteste Nummer von euch, 7 Millionen Views bei YouTube, 8 Millionen Streams bei Spotify, stehe wieder auf. Aber das ist ja noch aus einer Zeit, wo das gar nicht so, also da war es nicht so wie heute. Also ich glaube, die Streams von damals sind viel mehr wert als heute. Weißt du, was ich meine? So,
ne? Ja, klar, auf jeden Fall.
Das
ja,
ist
klar. Weil du ja auch heutzutage nicht weißt, ob die gekauft sind.
Niemals, Harris, niemals. Alles ehrlich, was auf da gar passiert.
Keinen Fall. Nee,
natürlich
ja, auf
nicht. Gar keinen Fall. Nein, aber wenn du an die Zeit zurückdenkst, vermisst du das manchmal so ein bisschen? Und vor allem jetzt habt ihr wieder eine Nummer zusammen gemacht. Da, glaube ich, gibt's ja schon viele Leute, die sagen, ey, komm, jetzt mach doch nochmal was zusammen, oder?
Ja, klar. Also das Feedback ist natürlich krass, auf jeden Fall. Denn war ich ja auch bei der Sido Weihnachtsshow, war ich ja dann auch als Gast da. Und da haben wir dann Steh wieder auf auch gemacht. Und da war natürlich dann das Feedback grandios. Und ey, geil, ihr beiden wieder zusammen und so. Und macht doch mal was. Und tatsächlich habe ich mich davon auch ein bisschen anstecken lassen und habe dann auch Sigi gefragt, ey, wollen wir nicht mal wieder ins Studio gehen, was machen so? Und da kam erstmal ein direktes Nein.
Okay.
Und im Nachhinein kann ich das auch verstehen und finde es auch okay so, weil ich glaube nicht, dass man daran anschließen kann, an das, was damals war. Und ich glaube, das sollte man auch nicht. Man sollte nicht mit so einer Erwartung da reingehen. Hm. Und gerade wenn man so hohe Erwartungen hat an irgendwas, weißt du, dann kann man schnell enttäuscht werden. Und ich glaube, wenn das einfach so kommt, aus dem Gefühl heraus, so ey, lass doch mal ins Studio gehen oder ey, wir sind im Studio oder sowas. Und ich meine, wir sehen uns ja auch öfters in Berlin so. Und da, wo ich ins Studio gehe, da ist auch er mit Desu dann immer gleich unmittelbar in der Nähe und deswegen sieht man sich halt häufig auch so auch zwischendurch einfach. Und wenn es dann einfach mal so passiert, dass man dann 1-2 Songs hat, dann kann man einfach mal was machen oder vielleicht auf seinem nächsten Album oder so. Und dann passiert es einfach und dann ist da auch kein Druck und dann geht es auch. Aber natürlich denke ich sehr gerne an die alten Zeiten, aber ich denke auch, beziehungsweise gucke auch gerne in die Zukunft einfach und freue mich, was die Zukunft einfach mit sich bringt.
Mm. Es ist halt, ich glaube, das große Problem ist, dass die Nummer, wie sie jetzt da auf dem Album ist, genau so ist, wie die Leute es erwartet hatten. Weißt du? Also wie sie es erhofft haben. Ja,
ja, ja klar.
Ja, also weil das ist ja ganz oft so, dann bringen irgendwie Künstler, wo du sagst, oh geil, kommt endlich was raus. Das ist ja so diese alte Dr. Dre-Thematik. Der Typ hat ja einfach nur Schiss, dass das einfach nicht so gut wird, wie von früher. Deshalb bringt er das Album einfach nicht raus, weißt du? So, das ist das. Und jetzt hat man diese Nummer gesehen, hat schon auf der Tracklist gesehen, da kommt was und hat schon eigentlich damit gerechnet, das wird scheiße. Und es ist genau das, was man erhofft hat. Ja, und das ist so, wie heißt dieses Zeug, was so Katzen geil macht? So Katzenminze-mäßig, weißt du? Das hast du so deine alten Fans gerade so zugeworfen und die liegen so verstört in der Ecke, weil sie den Track geil fanden und jetzt brauchen sie halt mehr. Ne?
Nee. Ich für meinen Teil, ich bin immer offen für sowas, ich bin offen für alles, auf jeden Fall, so weißt du, aber ich glaube, dass man, wenn man das jetzt gezwungen macht, einfach so, nur weil, was heißt nur weil, aber weil da jetzt gerade so ein großes Feedback und weil das Gerede irgendwie groß ist davon, irgendwie das jetzt schnell zu machen oder so, davon bin ich sowieso kein Fan und ja, wenn es dann passiert, dann passiert es und dann wird es auch richtig passieren. Also ich glaube nicht, dass Sigi oder ich jemals zulassen würden, dass da irgendwas rauskommt, was dann halt so nicht ist wie jetzt, sage ich jetzt mit den Jungs oder so, dass man dann halt sagt, okay, wenn Sigi und Harry was machen, dann muss das auch Sigi und Harry sein und nicht irgendwie so eine halbherzige, ah, komm, wir bringen mal schnell was raus. Und ich glaube, das ist der Grund auch, warum er einfach gesagt hat, so, nein. Weißt du? Also,
mm. Wir geben die Hoffnung mal nicht auf jeden Fall.
Alles gut, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Allerdings, das klingt jetzt wie so ein ganz schlimmer Schlagersong, aber wir bleiben im Hip-Hop-Game. Oder? Ja, oder?
Hab ich auch gerade gedacht.
Ja, ja. das ist aber so eine. Eines der wenigen Genres, was du noch nicht angefasst hast, ne? Weil ich habe mitbekommen, als DJ bist du mittlerweile sogar auf Techno-Partys gebucht, ne? Das machst du ja auch jetzt, ne?
Ja, sehr viel sogar.
Weil du es selber gerne hörst oder weil du es einfach erstaunlich gut auflegen kannst oder weil man in Berlin Techno machen muss oder wie kam das?
Naja, ich bin halt ein Berliner Kind und Berlin ist nun mal eine Techno-Stadt.
Ja.
Machen wir uns nichts vor. Berlin ist jetzt nicht die Hip-Hop-Hauptstadt oder sowas. Ja, vielleicht jetzt gerade irgendwie mit Luciano und Capital und mir, sag ich jetzt mal. aber sonst war ja, ich sag jetzt, sonst war ja immer Hamburg oder Stuttgart oder Frankfurt da viel hip-hoppiger, affiner auf jeden Fall, auch vom Feeling her. Und ich habe schon immer Techno gemacht, also House Music, Tech House, und habe halt vor 5-6 Jahren einfach angefangen, das aufzulegen und habe da ziemlich steil, weil ich das dann anscheinend gut kann oder ein gutes Gefühl dafür habe, gute Bookings bekommen und gute Bestätigung, gutes Feedback, wurde gerne gebucht und habe das dann halt einfach für mich gefunden. Und Fun Fact zum Beispiel von diesem Album, wird es zum Beispiel auch ein Techno-Remix-Album geben.
Oh, okay.
Also ich habe da, ich habe da viele bekannte Techno-DJs, die ich halt dann kenne, einfach über die Jahre, für mich gewonnen. Den habe ich dann halt einfach Sonne geschickt zum Beispiel. Sonne hat zum Beispiel Nine Toes gemacht.
Mhm.
Ja, Sonne hat Nine Toes hat einen Remix von Sonne gemacht.
Ja.
Zum Beispiel. Punpot hat zum Beispiel einen Remix gemacht von Ich kriege nie genug. K-Paul von Lexi und K-Paul hat einen Remix gemacht von Mit den Jungs zum Beispiel. Also da sind einige bekannte Techno-Leute, die echt geile Bretter hingelegt haben auf jeden Fall. Und das kommt dann auch so in 2 Monaten oder so raus.
Ist das Berghain eigentlich tatsächlich so cool, wie man immer hört, wenn man nicht aus Berlin kommt? Oder ist das gar nicht so? Ich habe mich da nie hingetraut irgendwie, weil ich einfach zu viel Schiss habe, dass du abgewiesen wirst. Und das Kranke ist, ich habe sogar diesen ganz bekannten Türsteher, den Sven Marquardt, den habe ich sogar mal interviewt. Ja. Und der hat zu mir gesagt, Alter, ohne Scheißen, ist ja logisch, wir kennen uns ja jetzt, komm vorbei und das ist gar kein Problem. Ja, aber ich bin halt auch nicht so einer, der dann darauf hofft, dass der sich dann daran erinnert, weißt du, und wie so ein Trottel da davor steht, weißt du?
Ja, aber
so.
Also man sollte schon nicht hingehen und einfach denken, man kommt jetzt da rein.
Ja.
Und wenn du wirklich da reingehen willst, dann musst du dich halt auch anstellen natürlich. Ich persönlich für meinen Teil, ich würde mich jetzt nicht 6 Stunden da anstehen, um denn da reinzukommen. So, das ist jetzt nicht so mein Ding. So, ich komme halt zum Glück aufgrund meines langjährigen Partylebens hier in Berlin, muss ich mich nicht wirklich anstellen.
Ja.
So, also zumindest nicht an der Hauptschlange. So. Ob das jetzt für dich sich lohnt oder für irgendjemand anders, der aus Berlin kommt, das muss jeder für sich selber entscheiden, was er auch erwartet oder so. Ich kann auf jeden Fall jedem den Tipp geben, der da hingehen will, nicht hinzugehen, um zu gucken. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, weil das sehen auf jeden Fall die Türsteher zum Beispiel auch in den Augen von den Leuten, wenn du die einfach nur neugierig, ich will mal sehen, was da ist.
Mhm.
Mit der Einstellung kommst du da nicht weit. Selbst wenn du es reinschaffst, wirst du keinen Spaß haben. Also du musst da, das heißt, du musst, wenn du da hin willst, hin möchtest, dann musst du da all in gehen. Ansonsten verlierst du und dann sagst du auch schnell, ist ja gar nichts so Besonderes. So irgendwie, weißt du, was ich meine? Also erstmal musst du natürlich offen sein für die Musik. Das ist so das A und O. Erstmal so, dass du dich halt locker machst, was da für Musik läuft. Dann musst du, was viele vergessen einfach, wenn sie sagen, sie möchten hingehen und gucken, ist so, das ist eigentlich, für mich ist das einfach ein Schwulenclub. So, da sind halt einfach 80% Schwule da. Und wenn du dich nicht locker machen kannst und irgendwie homophob bist, dann hast du auch verloren. Einfach, weißt du? Ich finde den Vibe halt einfach geil. Ich gehe gerne dahin, weil es einfach cool ist, weil jeder, du kannst einfach du sein. Und ich mag nun mal Hausmusik, so in diesem Laden gibt es ja dann halt noch einen anderen Laden. Und für mich, ich gehe da gerne hin, ich treffe da coole Leute, ich mache mich da locker, alles easy. Und was da drinnen ist, das bleibt doch meistens da drinnen.
Das kommt jetzt auch weg von meiner Liste Dinge, wo ich vor 20 Jahren nie gedacht hätte, dass ich darüber mal mit Harris im Interview spreche. Wie kommt man ins Berghain rein?
Ja, ist geil,
ja, unverhofft kommt auf jeden Fall oft. Hier in Sandy Sprechstunde sowieso. Aber jetzt switchen wir vom Techno mal wieder zu unserem eigentlichen Kerngeschäft, zu Hip-Hop. Dein Album ist ein Hip-Hop-Album, es ist ein gutes Album, das gefällt mir. Ich höre es mir sehr, sehr, sehr gerne an. Das ist jetzt, wann genau rausgekommen? Am letzten Freitag, ne?
Letzten Freitag, so eine Woche.
Mhm. Genau. Hat man da schon irgendwas mitbekommen, so wie das angekommen ist, gechartet, was weiß ich was irgendwie, oder dauert das noch?
Also ich hab da gar keine Ahnung, ich bin da voll raus. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen, weil wie gesagt, letztes Album ist 10 Jahre her. Mhm. Da hat man dann ja, da wusste man dann so, okay, den Freitag danach, da kommen dann so Zahlen oder irgendwas. Ja. Ich für meinen Teil habe noch nie wirklich so darauf Wert gelegt, so, weil persönliches Feedback und langwertig gesehen ist es halt was ganz anderes. Na klar, ist derjenige, der gerade super aktuell ist und was rausbringt, der geht dann auf die 1, aber wie lange bleibt der auf der 1? Und ich war lieber Fan davon, konstant auf der 5 zu bleiben, wenn es darum geht, als irgendwie eine Woche auf die 1 und dann runterzufallen auf, weiß nicht was, 40, 50 und dann weg zu sein. Und ich meine, das ist schon immer seit Specialist und Lieblingsrapper und auch als Solokünstler schon immer das Krassere für mich gewesen, dass eine gewisse Konstant einfach da ist und da bleibt, als irgendwie so okay, schnell mal nach oben und dann geht es aber schnell wieder nach unten, sondern einfach stetig gleich bleiben und cool und langjährigen Erfolg einfach haben und langjährig da bleiben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich halt dann einfach nach 10, 12 Jahren einfach immer noch ein Album machen kann und die meisten dann sagen, endlich, lang erwartet, sehr gut. Also das Feedback, was ich bekomme, nicht nur von meinem Umfeld, sondern auch von anderen Umfeld, Leuten, von denen ich nie gedacht hätte, dass die überhaupt mein Album anhören. Leute, die mich schon sehr lange begleiten musikalisch. So, ich sag jetzt mal zum Beispiel auch so wie du. So, du kennst alle Sachen, die ich jemals rausgebracht habe, weißt du, und dann halt sagen, ey, das ist wirklich ein gutes Album. Das bringt mir viel mehr und es hat für mich viel mehr Wert als irgendwie jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 zu sein oder je nachdem, weiß ich was, Spotify Charts oder Apple, bla. Das, natürlich ist es schön, das zu sehen, weil du dann weißt, okay, verkauft sich oder es kommt gut an. Aber dieses persönliche Feedback, was ich bekomme, egal ob das jetzt über Insta-Feedback oder TikTok ist, ist für mich viel mehr wert, auf jeden Fall.
Aber zumindest höre ich da so ein bisschen raus, dass du jetzt am Ball bleibst, was das Album rausbringen angeht. Ne? Also jetzt müssen wir nie nochmal 10 Jahre warten, oder?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich lege ja so viel auf mit Hip-Hop und so viel mit Tech. So. Ich habe schon andere Songs auf jeden Fall. Also wir waren ja nicht untätig. Und wir hatten, glaube ich, über 20 Songs hatten wir. Das sind jetzt nur 14. Also
was viel ist, aber also für heutzutage, die Alben, da gibt es ja manche, die pumpen halt irgendwie ein Album, wo 7 oder 8 Tracks drauf sind, was man früher EP genannt hätte. Und das ist halt denen ihr Album.
Ja,
ne?
ja, ich weiß. Aber ey, muss jeder wissen, wie er selber macht. So, weißt du, ich kann auch nicht an den alten Werten festhalten die ganze Zeit. Ich habe gerade gestern bei Boogie und Belaich auch erzählt, dass ich an das Album anders rangegangen bin als wie früher. Boah, Alter, als früher. Und früher war das halt so, dass ich gesagt habe, ich muss alles selber schreiben. Ich muss alles bestimmen, jeden Beat. Und es ist halt bei dem Album ganz anders gewesen. Ich habe mir jemanden geholt, den Curly. Curly heißt der hat dann zusammen mit mir geschrieben, so, weil ich halt einfach der Überzeugung war, dass wenn ich wieder was mache, dann will ich das anders transportieren. Das darf nicht nur aus meiner Feder kommen. Ich will, dass das halt auch anders transportiert wird, einfach das, was ich versuche zu sagen. Und das ist Curly und mir, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, auf jeden Fall.
Ist auch ein Megatyp, was natürlich auch daran liegt, dass er in Baden-Württemberg geboren ist, Curly. der war doch jetzt erst bei hart aber fair, ne, irgendwie, der hat doch da auch...
ja, genau,
ne? Auf jeden Fall. Ja. Wir hören mal in die Nummer rein, da habt ihr auch eine Nummer zusammen, Berufsrisiko heißt der Track.
Einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall, weil das ist für mich so ein richtiger Harry-Track.
Ja, dann hören wir da mal rein. Und hier ist Berufsrisiko, Harris und Curly.
Weißt du, das ist mein Leben und es funktioniert nur, wenn sich die Platten noch drehen.
Ich liebe diese Songs, das sind die besten. Ich liebe diesen Job, das ist immer Action.
So, lieber Harris, wie sieht das jetzt aus? Wann kann man dich mal wieder live sehen? Also jetzt außer zum Auflegen in Berlin selbst, aber irgendwie mit dem neuen Album gibt es da eine Tour, Festivals. Ich glaube, bei Rock am Ring darfst du immer noch nicht aufkreuzen. Hast du da nicht irgendwie Hausverbot oder irgend sowas? War doch mal so, oder?
Das war mal so, aber ich war in der Zwischenzeit schon wieder da und bin da aufgetreten.
Ah, okay.
Ja. Eine Tour ist geplant, ich denke mal für Herbst. Ich werde versuchen, irgendwie bei Siggi vielleicht Opener zu machen oder bei irgendjemand anders, weil ich sag jetzt mal, da sind andere Leute, die verkaufen ein bisschen mehr. Wenn ich alleine eine Tour schaffe, je nachdem, wie jetzt dann das Album ankommt und ich alleine irgendwie 5, 6 Dates mache in den größeren Städten, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne. Aber so jetzt, Auftritte an sich sind jetzt erstmal gar nicht geplant. Also ich habe zumindest nichts in meinem Kalender zu stehen. Ich habe natürlich eine fähige Booking-Firma, die da auf jeden Fall dran ist, irgendwie ein paar Festivals an Land zu holen. Und ja, das bleibt dann erstmal da. Auf jeden Fall checken wir mal die Lage, wie das dann weitergeht halt.
Wir halten auf jeden Fall unsere Hörer auf dem Laufenden, sobald es da neue Dates gibt. Lieber Harry, ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder, was weiß ich, 15 Jahre, bis wir uns mal wieder sprechen irgendwie, sondern kriegen das mal in einer besseren Regelmäßigkeit hin. Ich habe ja jetzt deine mexikanische Handynummer, dann kann ich dich da jederzeit einladen. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Bleib, wie du bist. Dankeschön, Harris.
Danke dir. Danke, danke, danke.
Ende gut, alles gut. Die Wogen haben sich also geklättet und Harris darf sogar wieder bei Rock am Ring auftreten. Der hatte tatsächlich damals da Auftrittsverbot, weil er bei Rock am Ring, das ist ja im Nürburgring, über die Nordschleife gedonnert ist wie so ein Irrer mit irgendwie einem ausgeliehenen Roller oder was weiß ich, was das war. Und das haben die Veranstalter schon uncool gefunden. Und als sie dann bei Rock im Park noch die Künstlergarderobe mit Edding vollgekritzelt haben, war es endgültig aus. Und das war dann zumindest mal kurzzeitig das Auftrittsverbot für Harris und Co. bei Rock am Ring und Rock im Park. Aber es ist vorbei und das ist gut. Er ist ja älter geworden, ist jetzt Papa, ist zu sich gekommen, trinkt keinen Alkohol mehr, ist ein cooler Typ, macht weiterhin super Sound und ich freue mich, dass er heute mein Gast war bei Sandys Sprechstunde. Und das war auch schon wieder der Podcast für diese Woche. Wir hören uns entweder nächste Woche Freitag wieder oder in 2 Wochen Freitag wieder. Das wisst ihr ja, je nachdem, wie die Künstler eben so bei mir reinschneiden. Aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass wir uns in einer Woche schon wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Das Ding.
Das Ding. Live.
Laut.
Lässig.